liebe Freunde, ich habe die große Freude und auch die Ehre, darf ich sagen, nun heute Abend noch einmal in unserer aller Mitte unseren lieben Herrn Pastor Busch von Essen zu begrüßen. Er möchte uns ja heute ein Zeugnis sagen über das Thema, dass Jesus alles neu macht. Und wir glauben, dass er uns darüber etwas sehr Maßgebliches zu sagen hat. Denn wir haben heute Mittag schon gespürt, dass ihm das Herz überquillt, ob der Botschaft, die er zu verkündigen hat, ob der Freude, die er selber mit seinem Jesus erlebt hat. Die Familie Busch ist ja bei uns in Esslingen nicht unbekannt. Ich glaube, es ist auch in seinem Sinne, wenn wir uns erinnern an die Segenstage, die wir mit seinem Bruder Johannes in den Jahren nach dem Kriege bei dessen Evangelisationen hier im immer vollbesetzten Gemeindehaus erleben durften. Und deshalb darf ich sagen, dass wir in Anknüpfung an das, was Johannes Busch uns immer gesagt hat, heute viel von ihm erwarten und nicht von ihm erwarten, wiederum nicht von ihm, weil er nur Sprachrohr ist für seinen Herrn. Wir freuen uns, dass er jetzt zu uns reden wird.
Eine Freude und eine Ehre, lieber Bruder. Es ist mir eine Freude und eine Ehre, vor so einer erlauchten Versammlung junger Männer zu sprechen. Wissen Sie, das Thema Jesus macht alles neu. Wenn ich ganz ehrlich bin, wie der Bruder Liebrich mir das zuerst schrieb, habe ich einen kleinen Schock bekommen. Ich dachte, darf ich mal offen sprechen? Ich dachte, das klingt wie so ein Werbeslogan. So, Persil bleibt Persil, mach mal Pause, trink Coca-Cola. Jesus macht alles neu. So, nicht? So abgegriffen. Mir fiel also eine alte Geschichte ein, da waren in der kleinen Stadt zwei Innendekorateure. Der eine hieß May und der andere Meier. Und dann hat der Mai eine Reklame aufgezogen mit dem Satz, alles neu macht der Mai. Und da hat der Meier ihn übertrumpft mit der Reklame, alles neuer macht der Meier. Verstehen Sie? Und in dem Zusammenhang, Jesus macht alles neu, da verliert man Geschmack. Verstehen Sie? Und ich war schon dran, dem Bruder Liebrich zu schreiben, ach, lass ein anderes Thema wählen. Als mir auf einmal einfiel, dass der Herr Jesus wirklich gesagt hat, siehe, ich mache alles neu, alles neu. Und dass ich vor der Frage stand, entweder das Testament wegzuwerfen oder dieses Thema zu nehmen. Verstehen Sie? Da ist ein ganz großer Satz, dass da einer der Welt steht und sagt, ich mache wirklich alles neu. Also wir dürfen das nicht so als einen übertriebenen Werbesatz nehmen, sondern sich von Jesus, dem Sohne Gottes, ernst gemeint. Verstehen? Ernst gemeint. Als ich so weit in meine Überlegungen gekommen war, mein Vortrag ist eigentlich bloß, dass ich meine Überlegungen Ihnen weitergebe, da habe ich wieder neu fassungslos vor dem Evangelium gestanden. Der Salomo sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Bleibt alles im Alten. Das hat man so einen Eindruck. Nicht, was ist jetzt in der Welt, Kriegsgefahr. War schon vor 20.000 Jahren, wenn es da Menschen gab, ich weiß nicht. Verstehen Sie, es gibt nichts Neues. Und dann kommt einer und sagt, ich mache alles neu. Verschlägt euch das nicht den Atem. Ich möchte jetzt einen Moment unterstreichen. Wenn man das Evangelium ernst nimmt, ist es eine atemberaubende Botschaft. Eine atemberaubende Botschaft. Da müssen wir erstens mal fragen, wer ist denn eigentlich dieser Jesus, der solch einen Satz sagen kann, siehe, ich mache alles neu. Wer ist das eigentlich? Also erstens, wer ist denn dieser Jesus, der so ein Überhaupt heblichen, gewaltigen Satz sagt, siehe, ich mache alles neu. da bin ich bei dem Thema, von dem ich so gern spreche, von Jesus. Ich muss zwischendurch, die kennen die nette Geschichte vielleicht, wie mal ich durch die Kibbelstraße in Essen ging und da standen zwei Bergleute am Rand, die kennt man, den blauen Narben. Da sagt der eine, guten Tag, Pfarrer Busch. Da sage ich, guten Tag, kennen wir uns? Da sagt er, natürlich kenne ich Sie. Siehst du, sagt er zum anderen, das ist der Pfarrer Busch. Das ist ein netter Mann, ein netter Junge, sagte er. Bloß, ein netter Boy, bloß der hat einen Vogel. Ich ging hoch, ich sag, wieso habe ich einen Vogel? Wieso habe ich einen Vogel? Und da sagt er, ach wissen Sie, der spricht, sagt er zum anderen, weißt du, der spricht immer von Jesus. Und da habe ich gesagt, dass ich, Mensch, das ist kein Vogel, das, wenn du das aussprichst, ist ein Orden für mich. Ich möchte, es wäre so, dass mein ganzes Denken von Jesus ausgefüllt wäre. Von dem kann man gar nicht genug sprechen. Kennen Sie ihn? Sie sagt das zum anderen, jetzt fängt er schon wieder an. Ich habe wirklich kein lieberes Thema als Jesus. Also wer ist dieser Jesus, der sagt, siehe, ich mache alles neu? Folgen Sie mir einen Augenblick in den Palast des Hohen Priesters in Jerusalem. Wir gehen im Geist 2000 Jahre zurück und sehen in diesem Palast. Es ist Nacht. Fackeln erleuchten den Saal. Und da sitzt der Hohe Rat versammelt. Wissen Sie, kluge Männer, nicht solche leeren Gesichter, wie man sie heute sieht, sondern Männer, denen Geist das Gesicht gezeichnet hat. Und vor ihnen steht gefesselt dieser Jesus. Und nun geht die ganze Nacht dies Verhör. Sie wollen ihm nachweisen, ich habe beinahe gesagt, im Spiegel, nicht? So, dass er Landesverrat geübt hat. Ja, so ist es. Wissen Sie? Es ist genau dasselbe Affentheater. Und dann wird die Szene auf einmal ernst. Wie dieses ganze Verhör nicht weiterkommt, da springt der hohe Priester auf und schiebt die Zeugen weg und sagt, jetzt beschwöre ich dich beim lebendigen Gott, hat er sich in Vollmacht gesagt, dass du uns sagst, ob du Christus, der Sohn Gottes bist. Und dann sagt ihm Jesus in dieser Stunde, ja, das bin ich. Meine Freunde, es liegt mir sehr viel daran, dass Sie begreifen, wer Jesus ist. Der Sohn Gottes. Lassen Sie mich mal deutlich machen, so, wir leben in der dreidimensionalen Welt wie in einem Gefängnis. Da sind wir eingeschlossen, in der dreidimensionalen Welt, nicht? In der sichtbaren Welt. Aber schon die moderne Atomphysik sagt, es gibt andere Dimensionen. Gott ist in einer anderen Dimension, ganz nah, aber eine andere Dimension. Und nun gibt es von uns keine Möglichkeit, in Gottes Dimension hinüberzukommen. Ich könnte Gott packen und seinen Füßen niedersinken. Ich habe keine Möglichkeit. Wissen Sie, wir sind Gefangene dreidimensionalen Welt. Aber Gott kann von seiner Dimension in unsere kommen. Und das hat er getan, als er, als Jesus Fleisch wurde, Mensch wurde. Da kam aus der Dimension Gottes, Gott zu uns in Jesus. Als ich noch Schüler war, da bekam ich gesagt, Jesus ist ein Mensch wie wir, aber ein Religionsstifter. Das habe ich geglaubt und das hat mir schrecklich geschadet, denn ich war wie Konfuzius, wie Buddha, wie Mohammed, verstehen Sie? Und da habe ich gesagt, für Religionsstifter habe ich kein Interesse. Ich bin nicht sehr religiös veranlagt, weil ich auch interessiert mich nicht, verstehen Sie? Ich habe da abgeschaltet und habe jahrelang gebraucht, gelebt ohne Jesus, bis mir aufging. Jesus. Ah, bis mir, also ich dachte, es wäre ein Mikrofon, das sind ja bloß diese lächerlichen Apparate, ja richtig. Das ist eine Seuche, also, die sagen. Schreien Sie ruhig, dass ich schreie, dass Sie geschrien haben. Können Sie so verstehen? Bis mir also, da war ich 18 Jahre, aufging, dass Jesus nicht eine Religion erfunden hat, woran wir ja absolut kein Interesse haben, sondern dass in ihm wirklich Gott die Mauer zerschlagen hat, die ihn von uns trennt. Dass Gott in Jesus aus seiner Dimension in die dreidimensionale Welt kam, ist es deutlich. Jesus, der beste Ausdruck ist, der Sohn Gottes. Nun passen Sie mal auf, wenn Gott seinen Sohn in diesem, verzeihen Sie, dass so laut ist, Sie sind jetzt betäubt, aber ich muss für die da hinten reden. Nicht? Geht es so? Rufen Sie ruhig dazwischen. Wenn Gott seinen Sohn in die Welt gibt, damit wir durch ihn das Leben haben sollen, dann ist der lebendige Gott, vor dem die ganzen Lichtsysteme nicht sind, überzeugt, dass wir ohne seinen Sohn kein Leben haben. Dann ist Jesus wirklich unsere einzige Chance. Ist es deutlich? Gott gibt Jesus. Wenn ich mit jungen Männern oder mit Männern erstmal spreche über Jesus, dann haben sie immer erstmal das Gefühl, ach, das ist so ein Hobby, so ein religiöses Hobby von dem Pfarrer. So ist es nicht, sondern der lebendige Gott ist der Überzeugung, dass wir ohne Jesus kein Leben haben. Einfach kein Leben haben. Dass Jesus überhaupt die einzige Chance ist für uns, ich hätte beinahe gesagt, Menschen zu werden, nicht? Und jetzt möchte ich Ihnen von diesem Jesus erzählen ein wenig. Mir ist allmählich jede Geschichte von Jesus eine immer größer. Da landet eines Tages an einem Gestade ein Boot und heraus steigt dieser Heiland mit seinen 12 Jüngern. Am Ufer waren zunächst nur Felsen und Kies und dann so ein bisschen kümmerliche Waldreste, in denen weideten ein paar Schweinehirten ihre Herden. Schweineherden kennt man hierzulande nicht, aber in Baden habe ich sie gesehen, nicht wahr? Und in diesen einsamen Felsen nun hauste ein Mann, von dem die Bibel sagt, er war besessen. Das klingt zunächst dem modernen Menschen, der die jenseitigen Dinge gar nicht kennt, fremdartig, besessen. Ich bin überzeugt, dieser junge Mann hatte zuerst mit der Sünde gespielt. Mädels, saufen und so, nicht? Er hat damit gespielt. Und dann hat der Teufel mit ihm gespielt. Es wird von ihm gesagt, dass er sich alle Kleider vom Leibe riss. Was mit dem Teufel zu tun hat, ist schamlos. Bitte, er braucht nur die modernen Magazine anzusehen, nicht? Versteht ihr? Schamlosigkeit gehört zum Teufel. Dann, man hat ihn fesseln wollen, den Mann. Er zerrieb alle Ketten. Was mit dem Teufel zu tun hat, ist hemmungslos, ist zuchtlos, ist, kann sich nicht einordnen. Er war völlig einsam in diesen Felsenklüften. Da hat man die Toten begraben, in diesen Gräbern hause der Kerl. Er war kontaktschwach. Das sagt jeder Arzt vom jungen Mann heute, dass er keinen Kontakt hat zum anderen. Versteht? Ich glaube, dass wir eines Tages die schreckliche Entdeckung machen können, dass der Teufel uns in der Hand hat, dass das gar nichts Fremdes ist. Dieser Mann war besessen. Und nun landet Jesus an diesem Ufer. Der Maler Steinhausen hat in einer Frankfurter Kirche das Bild gemalt, wie Jesus diesem Besessenen, diesem Mann, den der Teufel eine Gewalt hat, begegnet. Ich muss zwischendurch sagen, es gibt so viele Leute, die haben die verrückte Vorstellung, als wenn der Herr Jesus nur die guten Leute bei sich haben wollte. Abgesehen davon, dass es überhaupt keine guten Leute gibt, das glaube ich keinem. Verstehen Sie? Das glaube ich keinem. will Jesus das Elend sehen, das der Teufel anrichtet. So ist in Ordnung. Jesus und der Besessene treffen sich. Der Maler Steinhausen hat es so dargestellt, da steht dieser Besessene auf einem Felsen, groß und drohend, und man sieht ihm die ganze Friedelosigkeit im Gesicht an. Und majestätisch steht ihm Jesus gegenüber. Versteht ihr, das ist das Wunder, was eigentlich in jedem Menschenleben geschieht, wenn es Jesus begegnet. Wir sind alle mehr oder weniger dämonisiert, dass die Welt Gottes der Welt von unten begegnet. Ich kann die ganze Geschichte nicht erzählen. Die Bibel erzählt, als die Leute aus dem nahen Dorf kamen, da sitzt dieser Besessene, bekleidet, vernünftig, in der Schar der Jünger, eingegliedert, zu Jesu Füßen. Dieser Jesus wird fertig mit den Mächten der Finsternis. Jetzt, meine lieben Brüder, habt ihr in eurem Herzen noch nie die Abgründe gespürt, die Abgründe, wie der Teufel nach uns greift. Welche Rolle spielt zum Beispiel die Sexualität in unserem Leben? Die kann ja alles überschwimmen, da spüren wir etwas von dieser Finsternismacht, nicht? Oder der Ehrgeiz. Um was zu werden, irgendwo kann ein junger Mann sein Gewissen verkaufen. Ah, ich mag nicht auf Einzelheiten eingehen, aber ich denke, ihr fühlt alle, wie nah wir verwandt sind diesem Besessenen. Nicht? Wie nah wir ihm verwandt sind. Ich kam neulich mal im Krankenhaus in ein Zimmer rein, da waren 5 junge Männer und ein Alter von 50 Jahren. Wie ich reinkam, sagt der Alte, wir brauchen keinen Pfarrer. So sage ich, ich auch nicht. Aber einen Heiland brauchen wir. Da sagt er, naja, also... Und da sagt der alte Kerl, ich brauche keinen Pfarrer, denn ich weiß selber, was ich zu tun habe. Ich tue recht und scheue niemanden. Da habe ich gesagt zu ihm, Sie sind sicher über 50, nicht? Ja, sagt er, was hat das mit zu tun? Wieso fragen Sie mich das? Da habe ich gesagt, diesen dämlichen Satz, ich bin schon recht, wird mir nie ein junger Mann sagen. Ein junger Mensch weiß noch was um die Dämonien, um die Teufeleien im eigenen Herzen, um Schuld und Gefangenschaft. Habe ich recht? Erst wenn ich mein Gewissen getötet habe über 50, dann bin ich so verkalkt, dass ich sogar behaupten kann, ich bin recht. Mir kann keiner was nachweisen. Das ist eine Alterserscheinung, nicht wahr? So was. Glauben Sie nicht? Glauben Sie? Ernst? Ja, ich rede jetzt mit den jungen Männern hier, die gehen mich vor allem an. Ihr spürt hoffentlich eure Verwandtschaft mit diesem Besessenen. Und nun kommt Jesus und treibt die Teufel aus und macht das Leben dieses Mannes neu. Diese eine Geschichte, die, ich sag nur, die raubt mir den Atem. Wissen Sie, ich bin jetzt 40 Jahre in der Großstadt Pfarrer gewesen und habe so viel gesehen von der Macht des Teufels, nicht? Und seit 65 Jahren habe ich mit mir selber zu tun. Mit mir selber. Mit den Abgründen in meinem eigenen Herzen. Dass mein Herz jauchzt bei der Botschaft, da ist einer, der mit uns fertig wird und mit den Tiefen der Finsternis fertig wird in uns. Was seht ihr? Das ist Jesus. Ich möchte eine andere Geschichte von Jesus erzählen. Da war ein Mann, der saß an der Landstraße, an deren Wegzeiger stand nach Jericho. Der Mann war blind. Das ist schrecklich. Ich wage mir nicht auszudenken, wie furchtbar es ist, wenn man blind ist. Ich bin heute ein bisschen durch Esslingen gegangen, in dem Sonnenschein, auf die Neckarhalde rauf. Das ist ja so schön, nicht? Und blind sein und nichts davon sehen, muss furchtbar sein. Und dabei war der arme Kerl noch arm, der musste betteln. Der saß an der Straße und hat so ein großen Holzlöffel, so haben sie es heute noch im Orient. Und wenn er hört, es kommt einer, hat er gerufen, erbarm dich, hat den Holzlöffel hingestreckt. Und eines Tages hört er viele Tritte. Er horcht, was ist denn das? So viele Leute auf einmal, kommt der Militär. Aber Militär kommt immer so im Gleichschritt. Aber die kamen nicht im Gleichschritt. Vielleicht eine Prozession. Aber eine Prozession, die murmelt immer so. Aber da, hier redet nur ein einziger. Können Sie verstehen? Sie müssen schreien, wenn ich zu leise bin. Gell, ich vergesse oft. Ich verstehe, wie der Blinde allmählich in Verlegenheit gerät. Was ist denn das? Und dann ruft, wer kommt denn da? Und dann schreien sie ihm zu, ach, der große Prophet von Nazareth, Jesus, geht vorüber. Und nun kommt das Wundervolle. Da wird in dem Gehirn dieses Blinden, hell wie eine Philipslampe, nicht? Hell wie eine Philipslampe. Von er kannte sein altes Testament und wusste, dass da einer verheißen wird, der König und Priester und prophetisch und sich um die Elenden annehmen soll, der Heiland, der Messias. Und er hat von Jesus reden hören, erzählen hören. Und in diesem Augenblick wird ihm klar, das ist nicht ein Prophet aus Nazareth, das ist dummes Zeug, der ist der Heiland der Welt, der Verheißene. Er weiß aus dem Alten Testament, dass dieser Heiland aus dem Geschlecht Davids kommen soll. Und darum ruft er, Jesus, du Davids Sohn, erbarm dich, mein. Haben sie es mitgekriegt so rasch? Er korrigiert den Zuruf, den er bekommen hat, nicht? Er korrigiert den. Man ruft ihm zu, der Prophet von Nazareth, der korrigiert er. Nein, der verheißene Davids Sohn, der Heiland, erbarm dich, mein. Also der blinde Mann brüllt da los, das geradezu unanständig war. Denn die Leute wollten alle hören, was Jesus redete. Und wenn einer so brüllt, kann man nichts hören. Das ist wie wenn einer das Radio so andreht, dass mal brüllt wird. Nicht? Es gibt so Typen. Und so haben die Leute ihm zugerufen, sei doch still. Moment, möchte ich stehen bleiben. Ein Mann, der einsam und elend ist und ahnt, da kommt Gottes Sohn vorbei und da sagen die anderen, sei doch still, das ist doch dummes Zeug. Das gibt es in Esslingen im Jahr 62 ebenso wie damals. Und das Wundervolle ist, dass dieser junge Mann, nee, dieser alte Mann, ich weiß nicht, wie alt er war, sich nicht stören lässt. Er brüllt weiter. Jesu, du Sohn David, erbarme dich mein. Da werden die Leute böse und bedrohen ihn. Wir verhauen dich jetzt, wenn du nicht ruhig bist. Da hätte ich Angst bekommen. Er brüllt einfach weiter. Jesu, Messias, Heiland, Gottes Sohn, Davids Sohn, erbarme dich mein. Und da bleibt Jesus stehen. Und darum geht mir es jetzt. Da bleibt Jesus stehen und lässt ihn zu sich rufen. Bitte, jetzt gehen Sie mal genau mit. Jesus war auf dem Wege nach Golgatha, um die Last und Schuld der Welt auf sich zu nehmen. Für die ganze Welt, für alle Kontinente, für alle Jahrhunderte. Er hat eine riesige Aufgabe vor sich. Meine Freunde, wenn ich was Wichtiges vor mir habe, etwa eine wichtige Sitzung, und dann kommt meine Frau und sagt, lieber Mann, sag, komm, lass mich jetzt in Ruhe, ich habe jetzt keine Zeit. Kennt ihr das? Nicht? Da kann man sich nicht stören lassen. Und Jesus hat einen Weg vor sich, wie nie ein Mensch gegangen ist. Und da kommt dieser Strolch und sagt, jetzt komme ich dran. Eisenhower hatte mal den großen Satz gesagt, wir müssen heute global denken, das heißt für die ganze Erde. Wenn je einmal global gedacht worden ist, dann war es, als Jesus am Kreuze eine Welt mit Gott versöhnte. Das war global, wisst ihr? Global. Und auf dem Weg dahin ist er. Und da kommt ein armer Strolch und sagt, Moment, jetzt möchte ich dich sprechen. Wenn wir Jesus gewesen wären, hätten wir gesagt, wende dich ans Wohlfahrtsamt, mein Lieber, ich habe jetzt keine Zeit. Nicht wahr? Und es gehört für mich zu den eindrücklichsten Stellen des Neuen Testaments, dass da steht, und Jesus stand stille. Herr Jesus, du willst eine Welt erretten und da ist ein Bettler, der sagt Jesus ja. So viel gilt ein einzelner Mensch von mir, dass ich jetzt stehen bleibe. Meine Freunde, verstehen Sie? Sie werden heute in der Massengesellschaft pfundweise verkonsumiert. Was ist der Einzelne noch? Vor Jesus gilt nur der Einzelne. Er sieht den Blinden in seiner Not, er sieht sie in ihren ungelösten Problemen, in ihrer Einsamkeit, in ihrer Unverstandenheit. Jesus sieht den Einzelnen, heute noch. Es ist für mich eine ganz fantastische Entdeckung gewesen, dass da einer ist, der mich ganz versteht und ganz kennt und Zeit für mich hat. Das macht's Leben völlig neu. Ich war junger Offizier, als ich dann Jesus glauben lernte. Wie ich aus, kein Mensch half mir in meinen Fragen, in sexuellen Fragen, Alkohol und Kollegen und Ehrgeiz. Und dann entdeckte ich Jesus. Da ist einer, dem ich nicht mal den, zu dem ich nicht mal reden muss, hat er mich schon verstanden. Das macht das Leben neu. Ich kann es kurz erzählen, der Blinde wurde vor Jesus geführt und er hat ihn geheilt. Aber ich muss hier auf was Wichtiges noch hinweisen. Da wird der Blinde vor Jesus gestellt. Sehen Sie das Bild vor sich, haben Sie Fantasie? Der Sohn Gottes und der elende Mann. Unser Elend will mit Jesus zusammenkommen, wenn ich Ihnen das doch deutlich machen könnte. Sehen Sie, wenn ich Hausbesuche mache in Essen, da komme ich so zu Männern, ich sage, ich bin Pfarrer Busch, guten Tag, ja. Ich sage, wie stehen Sie zu Gott? Dann sagen die, ja, wir haben eine fromme Großmutter gehabt und wir gehen an Weihnachten in die Kirche und wir geben auch 2 Mark für die innere Mission. Wissen Sie, dann tun Sie alles auf dem Tisch, was für Sie spricht. Dann muss ich sagen, stopp! Jesus will nicht Ihre Vorzüge sehen und Ihre guten Taten. Jesus will Ihr Elend sehen. Meine Freunde, wenn ich Ihnen heute Abend nichts mitgebe als das eine, unser menschliches Elend und Jesus müssen zusammenkommen. Das menschliche Elend und Jesus müssen zusammenkommen. Darum ist er in die Welt gekommen. Der Blinde steht vor ihm. Nicht großartige Leute, Blinde. Jesus hat einen Zug zum Elend. Je offener sie sagen, ich bin ein großartiger junger Mann nach außen hin, aber in Wirklichkeit bin ich im Schmutz gefangen und bin, weiß keinen Ausweg und bin einsam und werde nicht fertig im Beruf. Sehen Sie, dann sind Sie der richtige Mann für Jesus. Da stand der Mann vor dem Heiland und Jesus sagt zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Ja, das ist eine herrliche Geschichte. Offen gestanden, in dem Augenblick, wissen Sie, was ich gesagt hätte? Ich hätte gesagt, Herr Jesus, verzeih, ich habe nie so viele Menschen auf einen Haufen. Erlaubt, dass ich erst mal eben mit meinem Löffel kassieren gehe. Nicht wahr? Ja, aber lieben Freunde, so denken wir doch heute. Jeder sagt, das Geschäft kommt zuerst oder nicht? Denken Sie denn nicht so, das Geschäft kommt zuerst? Wie oft habe ich Väter von den Jungs, die meinem Jugendverein besuchen müssen, Jugendverein sind besuchen müssen, haben die Väter gesagt, Herr Pfarrer, der Junge kann ja ruhig zu Ihnen dahin gehen, aber vorerst muss er mal was Tüchtiges werden und im Geschäft vorankommen. Geschäft kommt zuerst, nicht? So denken doch alle. Jetzt lachen Sie, dabei denken Sie so. Sie hätten alle so gesagt. Und denken Sie, dieser Mann hat seinen Löffel weggeworfen und gesagt, Herr, was ich will, sehen. Dass ich sehen möge. Und da legt ihm der Heiland die Hände auf die Augen und das Erste, was er sieht, das Angesicht seines Heilandes. Ich wünsche, das wäre auch Ihr erstes Anliegen, dass Sie diesen Sohn Gottes, unsere einzige Chance, erkennen. Erkennen. Oh, wie gern möchte ich weiter erzählen von Jesus, wie er am Kreuz hängt. Ihr jungen Männer, gehen Sie mit mir im Geist nach Golgatha. Wir sehen nicht diese römischen Krieger an und wir sehen nicht das Volk an, sondern den in der Mitte, wo Haupt voll Blut und Wunden, die angenagelten Hände, das Haupt, das von der Dornkrone zerrissen ist. Heiland, warum hängst du da, du Mächtiger? Und dann sagt er mir, für dich. Für dich. Es ist dir keiner im Saal, für den Jesus nicht gestorben ist. Es ist keiner im Saal, für den Jesus nicht gestorben ist. Es sitzen solche, die sagen, ach, ich kann kein Christ werden. Ich schaffe es nicht. Ich möchte gut werden und kann es nicht. Ich habe mich schon dreimal bekehrt und es ist nie was gewesen. Jesus starb für dich. Das bedeutet, gib dich nicht auf. Er hat dich erkauft. Du musst nur noch glauben und annehmen. Er hat dich erkauft. Es war wie wenn Schuppen von meinen Augen fielen, als ich das erkannte. Er hat mich gekauft. Ja, da gehöre ich ihm ja. Ich darf ihm gehören. Ja, aber ich bin so schlecht. Es hat ihm gefallen, mich zu erkaufen am Kreuz, dann darf ich ihm gehören. Seht, da kommt ein junger Mann zu mir in meine Sprechstunde und sagt, Pfarrer Busch, ich will im Heiland gehören, aber ich werde mit einer Sünde nicht fertig. Sag, hast du Jesus schon gesagt, dass du ihm gehören willst? Ja. Sag ich, pass mal auf. Wenn ich mir einen Hund kaufe, wem gehört der? Ihm. Der gehört mir. Ich habe das Geld hingezahlt, der gehört mir. Und jetzt stellt sich raus, der Hund hat alle Fehler. Er gehorcht schlecht, er hat Läuse und Krätze und was weiß ich, was ein Hund haben kann. Ist das nicht mehr mein Hund? Doch, sagt der junge Mann, ist Ihr Hund. Ich sage, ich mein schlechter Hund, aber meiner, nicht? Bitte passen Sie auf. Jetzt sagst du deinem Heiland, ich bin dein schlechter Hund, aber deiner, du hast mich gekauft. Du hast mich gekauft. Versteht? Fasst doch ein Vertrauen vor dem Gekreuzigten, dass man ihm gehören darf und dass er unser Leben wirklich neu macht. Oh, wie herrlich die Geschichte, wie man ihn in ein Grab legt und eine Felsplatte davor. Und am dritten Morgen, da stehen Soldaten vor dem Grab. Und plötzlich wird es so hell, als wenn eine Atombombe in der Nähe explodiert wäre. Und der Stein fliegt weg und die Christenknechte, ehe sie ohnmächtig wären, sehen ihn. Meine Freunde, ich glaube, dass Jesus lebt. Und dass ich mit lebendigen Heilern zu tun habe. Wenn ich Ihnen doch klar machen könnte, was das bedeutet. Die schönste Geschichte, um es klar zu machen, ist die, ich sah mal, wie ein paar Jungen sich verprügelten. Ein Großer hat einen Kleinen verhauen. Jämmerlich. Und da lief der Kleine weg und ich war so rot und Dreck und Tränen und alles lief ihm runter. Und im Weglaufen ruft er auf einmal dem Großen zu, aber was, das sage ich meinem großen Bruder. Und dann rannte er weg. Und das, wie ich das sah und hörte, da dachte ich, das ist Evangelium. Seitdem Jesus lebt und ich ihm gehöre, habe ich einen großen Bruder. Und wenn die Welt mich schlägt und wenn es schief geht in meinem Leben, wenn der Teufel mich quält, dann sage ich, ich sage es meinem großen Bruder. Das heißt einen auferstandenen Heiland haben. Sehen Sie? Tür im Auge, keine Bange. Also, ich wollte Ihnen sagen, wer Jesus ist. Und jetzt steht in unserem Thema, Jesus macht alles neu. Und das ist natürlich die Frage, ist das wahr? Die Welt ist doch, ist Ihr Leben neu? Es sind Gläubige hier. Sind Sie wirklich vollkommen? Oder lieber, sind Sie vollkommen? Nein. Hat er nicht alles neu gemacht? Wie ist das? Ich muss zwischendurch bekannt geben, der PKW, WNZP2, soll die Ausfahrt frei machen. Wer ist der Verbrecher? WN, was ist denn das WN? Gehen Sie raus, ist der hier? Der WN? Meldet sich keiner. Also, dann teilen Sie draußen mit, wäre keiner hier, ne? Meine Freunde, verstehen Sie, ich bin ja kein Wichtig in Frage. Ich habe mich zu Jesus bekehrt, ich habe mein Leben gegeben, ich habe meine Lebenspläne geopfert, um Jesus ganz zu dienen. Und es ist eine ganz wichtige Frage, macht er wirklich alles neu? Ich glaube, ich muss hier ganz persönlich reden. Sehen Sie, als ich als junger Offizier den Schrecken vor Gott bekam und kapierte, man kann in die Hölle kommen, und ich wollte ein Kind Gottes und gerettet werden. Da waren wir mal in Ruhestellung in Frankreich und da war ein wunderbarer Morgen, da habe ich mein Pferd satteln lassen von meinem Burschen und bin losgeritten. Ich sehe diesen frischen Buchenwald noch vor mir und diese Primeln, die auf den Wiesen blühten. Und trotzdem war ich nur in Qual. Wenn ich jetzt an die Front wieder gehe und kriege einen Schuss, komme ich in die Hölle. War mir klar. Was muss denn geschehen, damit ich ein Kind Gottes werde? Und da habe ich mir klar gemacht, zwei Dinge müssen geschehen. Meine Vergangenheit muss ausradiert werden, die war schlecht, und ich muss neue Gesinnung kriegen. Das hieße neu. Das hieße neu. Dass meine Vergangenheit ausradiert wird und ich eine neue Gesinnung kriege. So habe ich es mir ausgedrückt. Aber ich wusste nicht, wie das zugehen soll, dass die Vergangenheit ausradiert wird und eine neue Gesinnung kriegt. Und kurz nachher fand ich ein Testament und blättere und finde das Wort, dass Jesus Christus gekommen ist in die Welt, die Sünder zu erretten. Und da begriff ich, dass Jesus meine Vergangenheit ausradieren kann und mir neue Gesinnung gibt. Und das war der Anlass, dass ich mein Leben ihm gab. Ich habe keine Hilfe gehabt, kein Pfarrer, kein CV, immer nichts. Es war schrecklich schwer. Ich bin in einem Bauernhaus, einem Französischen, niedergekniet und habe gesagt, nimm ein Leben, ich kann dir nichts versprechen, ich habe einen schlechten Charakter, aber du kannst meine Vergangenheit liquidieren und kannst mir neue Gesinnung geben. Und das hat er getan. Und meine Freunde, das ist zunächst das Neue, was Jesus gibt. Er wäscht uns von Sünden rein. Brüder, es ist so viel Schmutz in Ihrem Leben. Sagen Sie Ihrem Heiland heute Abend noch Ihre Sünde. Und glauben Sie, es quillt für mich sein teures Blut, das glaube und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Jesus starb für mich. Und Sie werden merken, wie er neue Gesinnung gibt. Sehen Sie, ich bin mit meinen Sünden heute noch nicht fertig. Ich will ein Beispiel sagen, ich bin so jähzornig. Meine arme Sekretärin tut mir oft leid. Ich nehme es so vor, das ist Sünde. Ich will jetzt sanft sein wie ein Lämmchen, aber es gelingt einfach. Dann könnte ich heulen hinterher über mich. Und dann denke ich, seht. Früher war ich mein Jähzorn stolz. Als junger Offizier, wenn die Leute gebebt haben, habe ich gedacht, guck, du bist ein Kerl. Heute Versteht ihr? Ich habe zunächst eine neue Stellung zur Sünde bekommen. Ich in das deutlich, rede ich klar. Eine neue Stellung zur Sünde. Was mir früher lieb war, ist mir Abscheu. Mein Freund Dr. Humburg hat es mal so ausgedrückt. Vor meiner Bekehrung habe ich fahrplanmäßig gesündigt. Als ich Jesus gehörte, war jede Sünde ein Eisenbahnunglück. Das kommt vor, aber es ist ein Unglück. Versteht? Eine neue Stellung zur Sünde. Und ist das alles, was Jesus neu macht? Aber das ist viel. Meine Freunde, dass man gegen sich selber den Kampf aufnimmt, ja? Das ist viel. Dass man Vergebung seiner Sünden hat, das ist viel. Dass man ein Kind Gottes wird, das ist viel. Aber ist das alles? Oh nein. Jesus macht alles neu. Das heißt, er wird auch mein Leben einmal ganz neu machen. Ich bin jetzt 65, ich habe nicht mehr viel zu wandern bis zum Grabe. Aber weil ich Jesus gehöre, gilt mir sein Wort im ersten Johannesbrief, wir werden ihm gleich sein, wie er ist. Da ist alles neu. Ja, er wird die Welt sogar neu machen. Ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Da hat mir mal einer gesagt, wie ich ihm das erzählte, ach, da wartet ihr Christen schon so lang drauf, da glaube ich nicht dran. Na, habe ich gesagt, dann warten wir es gerade ab. In 100 Jahren sind wir alle tot, da wissen wir Bescheid drüber. Ob Sie recht haben, Herr Mayer, oder dieses Buch hier, nicht? Das kann man abwarten. Versteht ihr? Jesus vollendet mein persönliches Leben und vollendet die Welt. Und damit macht er in unserem persönlichen Leben den Anfang. Ich weiß nicht, ob ich deutlich genug geredet habe, aber ihr solltet es wagen mit Jesus. Ihr solltet es wagen mit Jesus. Jetzt muss ich am Schluss ein Bibelwort nochmal sagen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an den Glauben nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Es hat mich immer sehr beschäftigt, was heißt da Glauben? Also entscheidender Schritt heißt Glauben. Was heißt eigentlich Glauben? Ihr jungen Männer, lasst mich am Schluss das eben erklären, was heißt Glauben. Ich flog im vorigen Jahre an einem Samstag, da hatte ich Vorträge in Norwegen gehabt, von Oslo ab. Ich wollte über Hamburg nach Düsseldorf, nach Essen. Und wie wir über Kopenhagen waren mit der Maschine, da wurde durchgegeben, es ist Nebel über Kopenhagen, wir können nicht landen, wir fliegen nach Schweden, nach Malmö. Das ist der einzige nebelfreie Hafen noch. Und dann sind wir in Malmö gelandet. Und ich musste an dem Samstag nach Essen, am Sonntagmorgen sollte ich in Essen und um 10 Uhr in Wuppertal predigen. Da standen wir in Malmö und es war der einzig nebelfreie Hafen, so kam eine Maschine um die andere und allmählich war es so voll, in die Stadt durften wir nicht, war der kleine Flughafen Malmö so voll, dass man also buchstäblich sich gegenseitig trat. Es war kein Stuhl mehr zu haben. Ich hatte mich mit einem österreichischen Fabrikanten angefreundet, wir standen in einer Ecke und sagten, wie soll das werden? Und die Flugleitung hat auch Verzweiflung gepackt. Und dann gaben sie durch, wir lassen eine große viermotorige PAA-Maschine nach Süden fliegen. Wir wissen nicht, wo sie landet. In Hamburg oder in Düsseldorf oder Frankfurt, das können wir nicht sagen, ist alles im Nebel. Wir versuchen es, wir müssen den Hafen frei machen. Und da schrie eine Frau neben mir, da fliege ich nicht mit, im Nebel, da habe ich Angst. Da sage ich, Sie brauchen gar nicht, gnädige Frau, bleiben Sie ruhig hier, nicht? Und ich sage meinem Österreicher, sollen wir nicht, Mensch, ich muss los. Aber wir waren auch unsicher. Wir gingen langsam zur Maschine hin. Ich dachte auch, womöglich lande ich in Stuttgart, bei aller Liebe zu Württemberg, aber das wäre zu weit südlich gewesen, nicht? Und dann sehe ich auf einmal den, vergesse ich nicht, den Flugkapitän der herkommenden jungen Mann. Ein Gesicht, dem sah man an, wie ihm selber. Auch klar war das eine schwere Aufgabe jetzt. Derartig konzentriert und gesammelt auf die Aufgabe stieg er in die Maschine. Da habe ich meinem Österreicher gesagt, dem können wir uns anvertrauen. Komm, steig ein. Diesen Kerl. Und dann stiegen wir ein. Ich lebe noch, wie Sie sehen, nicht? Wir kamen in Frankfurt dann runter und ich muss von Frankfurt wieder zurückfahren nach Essen, war schrecklich. In dem Moment, wie wir einstiegen, dachte ich nach, was das ist, Vertrauen. Wir stiegen über die Treppe in die Maschine, jetzt vertraute ich diesem Flugkapitän mein Leben an. Ich konnte nicht sagen, ich will mit einem Bein in Malmö bleiben für alle Fälle. Mit dem anderen einsteigen, verstehen Sie, das ging nicht. Sondern jetzt musste eingestiegen sein oder draußen. Ich musste den Schritt tun, wo ich in meinem Leben anvertraute. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Meine Freunde, Glauben heißt, dass ich kapiere, er hat mich erkauft, als er am Kreuz starb. Er lebt. Ich kann ihm mein Leben anvertrauen. Ich kenne so viele christliche junge Männer, die wollen mit einem Bein auf dem Flughafen in Malmö bleiben, mit dem anderen einsteigen bei Jesus. Versteht? Das geht nicht. Bleib draußen, bleib im Unglauben. Zwingt dich keiner, Christ zu werden. Zwingt dich niemand. Du darfst, wer in die Hölle will, darf in die Hölle. Und wer sündigen will, darf sündigen. Ist lauter Freiheit im Reich Gottes. Aber wer das nicht mehr kann und wen Jesus gepackt hat, der soll es riskieren, richtig bei ihm einzusteigen. Mit beiden Beinen, wisst ihr? Und sagen so, nimm mein Leben, Jesu, dir übergebe ich's für und für. Ich bitte euch, ich wäre glücklich, wenn heute Abend ein junger Mann den Entschluss fände, mit den Halbheiten Schluss zu machen und dem Heiland sein Leben zu geben. Ich würde sogar zufrieden sein, wenn einer einen Entschluss machte, auszusteigen und zu sagen, es ist mir zu viel verlangt, ich will es nicht. Es ist nichts grausamer heute als die Leute, die meinen, man könnte dazwischen leben, nicht? Vertrauen sich Jesus an und Sie werden erfahren, wie erstaunlich er alles neu macht.
Völlig dein eigen. darfst mir erzählen, Jesus zu dir, wo ist dein Heiland größer als wir? Wir kannst du segnen, wirst du erfreuen. Heiland Jesus, preis ihm
Wir wollen auch noch ein Jesuslied singen. Sie haben vor sich die Liederblätter. Jesu Name nie verklingen. Da steht oben Wort und Weise mündlich überliefert. Nun, der Verfasser ist der Leiter der norwegischen Heilsarmee. Und ich habe den Namen vergessen. Und der, das Lied ist durch Norwegen wie ein Feuer gegangen. Und als ich mal dort durch 16 Städte evangelisierte, jeder Stadt einen Vortrag, da war mir es überwältigend, wie in jedes Mal am Schluss dieses Lied gesungen wurde. Und da habe ich meine Freunde gebeten, übersetzt mir es mal. Und dann haben sie es in Reim übersetzt und ich brachte es mit und habe hier in Württemberg zuerst ein paar Kreisen beigebracht. Jetzt haben, wie ich in Österreich war und der Schweiz, überall sangen sie das Lied. Das ist merkwürdig, welch eine Gewalt es hat. Die es kennen, singen es mit und die es nicht kennen, singen beim zweiten Vers dann mit. Nicht?
Jesu Name nie verklingen, ewig lebt dein Erde den, als du Name Ruhe bringen, Fried und Freude wunderschön. Jesu Name leuchtet hell und sein Glanz vergehrt sich. Jesu Name bringt der Seele selbst im Weg danach ein Weg. Mag auch euch die Welt versinken, mag vergehen der Sonne scheint. Jesu Name weiter klingen, unvergänglich wird er sein. Jesu Name ist mir teuer, heiß ist mir der Herzensbrand. Dank sei dir, o weiter Feier, denn durch dich ich Rettung fand.
Lieber Herr Jesus, dein Name ist uns heute Abend wieder recht teuer geworden. Wir danken dir dafür, dass du in so deutlicher Weise mit uns geredet hast und dass du uns gerufen hast zur Übergabe und zur vollen Hingabe an dich. O gib, dass es nun bei uns nicht nur beim Vorsatz bleibt, sondern hilf, dass wir ganz durchbrechen zu dir und schenke uns mit dir dieses Neuwerden, eine neue Gesinnung, deinen Heiligen Geist in unser Herz. Durchziehe du uns mit deinen Lichtesstrahlen und hilf, lieber Heiland, dass man es uns auch anspürt und anmerkt, dass wir deine Kinder sind. Wir danken dir für deine Güte und Gnade, die du auch heute Abend an uns erwiesen hast. Geleite uns in die Nacht hinein und segne uns und bleibe bei uns, Herr. Amen.